Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Wer sich erinnert, ich durfte schon im Frühjahr dieses Jahres bei euch predigen. Und wir haben gerade gebetet, dass wir reich beschenkt sind von unserem Herrn. Jesus hat uns in seinem Wort ein Leben in Fülle und Überfluss verheißen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten immer wieder diese Fülle und diesen Überfluss in meinem Leben wahrnehmen, erleben und sehen darf. Und bin mir sicher, es ist nicht gemeint, dass dieser Überfluss erst in der Ewigkeit zu uns kommen soll, sondern dass Jesus uns schon hier in diesem Leben auf Erden diese Fülle und diesen Überfluss geschenkt und verheißen hat. Jetzt sehe ich immer wieder viele Menschen um mich herum, die scheinbar nicht in dieser Fülle leben, die nichts von dieser Fülle mitbekommen. Und da gehören auch Christen dazu, die ja mit Problemen beschäftigt sind, die von Sorgen gequält sind und die jammern oder wie in der Bibel steht, murren. Und darum habe ich mich mit diesem Thema für heute befasst, mit dem Thema der Predigt Verheißung göttlicher Versorgung. Und ja, habe mich da mal reingelesen und in der Bibel geschaut, ob wir vielleicht da ein bisschen was selber mit in der Hand haben bei diesem Überfluss und der Versorgung. Können wir selber irgendwas dazu beitragen, dass wir diese Fülle erleben? Hat Gott vielleicht irgendwelche Prinzipien gegeben für diese Fülle und Versorgung? Oder ist das ja rein dem Zufall überlassen? Dazu habe ich in die Bibel geschaut und würde mal ganz oben drüber setzen aus 2. Korinther 9,8. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also ich glaube, das ist für alle gedacht. So viel alle, wie hier drinnen sind in dem Spruch. Und ich habe insgesamt ja das Ganze in 5 Punkte unterteilt. Das erste soll sein, Leben im Überfluss und Fülle. Was bedeutet das eigentlich? Was ist Überfluss und Fülle? Wir finden dazu in der Bibel so zentrale Begriffe wie Reichtum, Vermögen, Wohlergehen, Gelingen und Überfluss. Ich denke, hauptsächlich geht es um das Wohlergehen, das Gelingen und den Überfluss, der uns verheißen ist in der Bibel. Überfluss und Fülle bedeutet, man hat, was man braucht für alle seine Bedürfnisse und es bleibt noch etwas übrig. Ich habe ein Buch gelesen, wo es um Thema Finanzen und so weiter ging. Und da wurde beschrieben, dass wenn wir mal eine Rechnung aufstellen, wie viel wir Geld für unsere grundlegenden Bedürfnisse, ob das Miete ist, ob das Essen, Trinken, Kleidung, Versicherung, alles was da zusammenkommt, Urlaub und so weiter ist, und dann mal aufschreiben, wie viel Euro das sind. Und wenn das, was reinkommt an Einkommen, ab an Verdienst, Rente oder sonst was, auch nur einen Euro drüber liegt, leben wir schon in absoluter Fülle, in Überversorgung. Fülle und Überfluss bedeutet, man kann über die eigenen Bedürfnisse hinausgehen und sich noch um die Nöte der anderen Menschen kümmern. Und ich denke, dass dieser Überfluss uns nur durch den Heiligen Geist offenbart werden kann und dass wir nur durch den Heiligen Geist verstehen können, ja, wie Gott da denkt und was er uns in seiner Gnade alles schenkt. Da steht in der Bibel, wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und es steht auch in der Bibel, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Da kommt da der Gedanke, es sind zwei Männer, die stehen auf dem Berg früh morgens und der eine ist damit beschäftigt, die leere Cola-Dose wegzukicken und sich über den Müll aufzuregen. Und der andere ist von Herzen berührt über den Sonnenaufgang, den er dort gerade sehen kann. So unterschiedlich ist das. Also es gibt Menschen, die nehmen das einfach nicht wahr. Und ich denke, es braucht den Heiligen Geist, dass uns diese Fülle, dieser Überfluss offenbart wird. Und dazu müssen wir uns für den Heiligen Geist öffnen, dass er uns füllen kann. Jesus war ein Musterbeispiel für das Leben im Überfluss. Ich erinnere nur an die 5 Brote, 2 Fische und 12.000 Menschen wohl, die damit versorgt wurden dann. Überfluss bedeutet, man gibt. Und Überfluss entsteht im Glauben daran, dass Gott uns versorgt. Und ich denke, man kann Überfluss haben, auch ohne, dass man nach diesem Standard dieser Welt, nach weltlichen Standard reich ist, im Sinne von Geld und Besitz. Also es muss nicht immer daran festgemacht werden, dieser Überfluss. Man kann Überfluss vielleicht auch gut erkennen und definieren, wenn man mal überlegt, was kein Überfluss ist. Was ist das Gegenteil von Überfluss? Das Gegenteil ist zum Beispiel Armut, Bedürftigkeit, Mangel, Versagen, vielleicht auch Misslingen. Und Überfluss zeigt sich in der Versorgung durch Gottes Gnade. Also sein Segen erleben wir, dass wir gesund sind, dass wir fruchtbar sein dürfen, dass wir Wohlergehen haben. Sieg ist uns verheißen und auch Gottes Gunst zu genießen. Und Überfluss ist die Gnade des Gebens. Hatten wir oben in dem Bibelvers, den ich drüber gestellt habe, seid zu jedem guten Werk bereit. Woher kommt jetzt dieser Überfluss, diese Fülle, die uns verheißen wurde? Dieser Überfluss und diese Fülle kommt aus dem Tausch am Kreuz. Jesus hat am Kreuz all das Böse auf sich genommen, was uns zustand, damit wir all das Gute bekommen, das ihm zustand. Durch seinen Tod am Kreuz sind wir befreit in ein Leben in Freiheit und Fülle. Und Jesus hat uns versprochen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, dass er uns seinen Heiligen Geist sendet. Das heißt, der Beginn dieser Fülle, dieses Segens, ist der verheißene Segen des Heiligen Geistes. Das ist der Schlüssel zu allen anderen Segnungen in unserem Leben. Das erstmal zu dem Punkt, was bedeutet eigentlich Überfluss und Fülle? Als nächstes, ja, denke ich, habe ich so ein paar Prinzipien gefunden, die Gott für unsere Versorgung bereithält. Das erste Prinzip ist, dass alle Verheißungen Gottes enthalten unsere Versorgung. Es gibt wohl in der Bibel, ich weiß nicht, tausende von Verheißungen und Zusagen Gottes. Und darin sind auch die Verheißungen enthalten, die für unsere komplette Versorgung da sind. Er hat uns zugesagt, er ist unser Versorger. Gott hat uns bereits alles gegeben. In Jesus hat er uns schon alle Versorgung bereitgestellt. Und es ist oftmals eigentlich viel angemessener, ihm zu danken für all das Gute, das er uns tut und wie er uns versorgt, als ihn um etwas zu bitten. Es gibt diesen Spruch, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Also das Danken sollte immer zuerst kommen. Gottes Versorgung ist in seinen Verheißungen enthalten, die er uns schon gegeben hat. Aber wenn wir es versäumen, Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen, können wir auch nicht erwarten, in den Genuss seiner Versorgung zu kommen. Also wir haben vorhin die Hände aufgehalten und da müssen wir einiges ablegen, dass Platz ist, das in Anspruch zu nehmen, zu ergreifen. Die Verheißung zu eigen machen und in Anspruch zu nehmen, heißt, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Und mit dem Anteil an seiner göttlichen Natur entfliehen wir dem Verderben dieser Welt. Also erstes Prinzip, alle Versorgung ist uns schon gegeben worden, die Versorgung aller in allem. Das zweite Prinzip ist, alle Verheißungen Gottes sind unser Erbteil. Das Alte Testament, da ging es darum, Volk Israel geht ins verheißene Land. Und im Neuen Testament liegt uns ein Land der Verheißungen zu Füßen, was uns durch Jesus alles schon zusteht. Und bevor wir in etwas Neues hineinkommen, wie das Volk Israel in dieses neues Land, in das Land der Verheißung, muss etwas Altes sterben. Das heißt, nur Gott segnet nur, was erst gestorben ist. Also unser alter Mensch muss mit Jesus sterben und wieder auferweckt werden in ihm. Und dieser neue Mensch hat diese Segnungen Gottes. Und dieses Erbe, was uns dort zusteht, müssen wir im Glauben annehmen und wir müssen auch handeln. Das heißt, wir müssen im Glauben unseren Fuß auf diesen Bereich setzen, dass dieser Bereich, diese Verheißung Realität für uns wird. Es gibt den Unterschied zwischen einer rechtlichen Basis und einer tatsächlichen Erfahrung. Also vielleicht steht euch rechtlich zu, dass die Versicherung was zahlt, aber erst der Gutachter, zum Glück schicken sie einen Gutachter und keinen Schlechtachter, der Name ist schon mal gut, weil Gott allein ist gut. Aber die tatsächliche Erfahrung wird dann zeigen, was dieses Erbteil ist. Die Israels Volk, also die Kinder Israels mit Josua, die mussten ins Land der Verheißung hineingehen. Das heißt, das war zwar cool, die standen an dem Jordan und haben gesagt, hey, da drüben, das ist unser. Da konnten sie ewig rufen. Die mussten durch den Fluss, die mussten hinein, die mussten ihren Fuß dort reinsetzen, das in Besitz nehmen und die mussten es sich auch erkämpfen. Und manchmal ist es auch für uns notwendig, dass wir uns diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat, erkämpfen müssen. Ich habe überlegt, ich habe so viele Beispiele, ja, wo ich Gottes Verheißung erleben durfte, was ich euch jetzt erzähle, weil diese Beispiele würden das heute unheimlich lang machen. Ich hätte mal eins, wir waren mit dem Wohnmobil vor ein paar Jahren in Italien im Urlaub und wir parken das dann immer auf irgendeinem Wohnmobilplatz und dann gucken wir mit den Fahrrädern die Umgebung an. Und diesmal war unser Ziel Verona in Italien. Und wir schauen uns gerne irgend so eine große Stadt mal mit an, wenn wir unterwegs sind. Aber in der Innenstadt kommt man nicht rein mit dem Wohnmobil. Wir haben außerhalb im Rand, im Stadtrand auf so ein, ja, war wie so ein kleiner Weinberg-Bauernhof geparkt und haben die Besitzerin gefragt, ob das okay ist und sicher ist, wenn wir mit den Fahrrädern da in die Stadt fahren. Die sagte, ja, das geht in Ordnung. Wir sind an dem Fluss da reingefahren und Innenstadt von Verona. Gibt es auch so eine Art Kolosseum da, das ist direkt im Zentrum, ganz viele Cafés drumherum. Und dort am Geländer haben wir unsere Fahrräder angeschlossen, ganz viele Cafés, die standen völlig unter Beobachtung. Und dann haben wir unseren Stadtbummel gemacht. Und als wir zurückkamen, hing an dem Geländer nur noch ein durchgeschnittenes Schloss. Da bist du schon erstmal geschockt. Weil das Fahrrad hatte ich schon ein paar Jahre begleitet. Das war so was Persönliches. Und jetzt war das einfach weg. Unsere Tochter ist gleich in Tränen ausgebrochen, weil die hat sich das selber zusammengespart gehabt. Meins war jetzt nicht so teuer, aber meine Frau hatte ein E-Bike und die waren weg. Ja, wir haben uns umarmt, haben geweint und haben gebetet und wir haben die Verheißung Gottes in Anspruch genommen, wo da steht im Psalm 103, 6, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Und wir haben zu Gott gerufen, Herr, du bist ein gerechter Gott. Sorge hier für Gerechtigkeit in diesem Unrecht. Und dann sind wir losgegangen, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Das heißt, wir haben erstmal die Umgebung abgesucht, stehen da noch Fahrräder. Wir haben Polizisten gesucht, die haben gesagt, na, wir sind nicht zuständig, müsst ihr dort und dorthin gehen. Das war abends spät, hatte alles schon zu. Aus Frust sind wir den Weg zum Wohnmobil 2 Stunden zu Fuß zurückgegangen, um uns auch bei unserem Frust abzulaufen. Und schon dort unterwegs haben wir gekämpft. Gekämpft heißt, ich habe erstmal die Versicherung angefragt, ob es einen Gutachter schicken will. Nee, nicht, ob es einen Gutachter schicken will. Wie es mit den Fahrrädern aussieht. Man hat ja unterwegs jetzt ein Handy, da kann man ja viel machen damit an Kommunikation. Und schon auf dem Weg dort schreibt er mir, sind in der Hausrat mit versichert. Wir brauchen die Kaufbelege, und wir brauchen Bestätigung von der Polizei. Also, meine Frau hat in kurzer Zeit auf ihrem Handy die Belege für ihr Fahrrad und für das von ihrer Tochter gefunden, weil der Verkäufer von dem Fahrrad der Tochter wollte nochmal eine Kopie haben, das war ein gebrauchtes und deswegen hatte sie ihm das geschickt und hat es noch auf dem Handy. Und ich habe bei meinem Fahrradspezi angefordert, dass ich die Rechnung mal brauche von dem. Der war noch nicht ganz so digital, der hat gesagt, okay, liegt schon ein paar Jahre zurück, ich gehe mal auf die Suche. So, nächsten Tag habe ich mich bei der Polizeidienststelle angestellt, habe mir über Google-Übersetzer schon mal zurechtgelegt, was ich dort auf Italienisch sagen kann, um das zu erklären. Aber es ging dann, ja, als ich dann nach 3 Stunden dran war, ging es relativ schnell, hatte ich meinen Schein für die Versicherung abfotografiert und hingeschickt. 1 oder 2 Tage später schickte mir mein Fahrradhändler durchaus die Rechnung, auch wenn es ein paar Jahre zurücklag. Er hat es gefunden. Wir haben es weitergereicht. So, ich will zum Ende kommen der Geschichte. Wir fahren nach Hause, letzte Etappe. Meine Frau guckt auf ihrem Handy aufs Konto und sagt, hey, Konto ist explodiert. Die Versicherung hatte, bevor wir zu Hause waren, den kompletten Anschaffungswert der Fahrräder überwiesen. Aber es kam noch mehr dazu. Wir haben hinterher sogar bessere Fahrräder gekriegt als vorher. Ich habe mich zu der Zeit hier unten an der Holzkirche mit ehrenamtlich engagiert und meine Freunde haben gesagt, das wäre mal die Gelegenheit, dem Jan was Gutes zu tun und haben mir so ein Carbon-Hightech-Fahrrad geschenkt. Also es war um vieles besser als das vorher und für das vorher hatte ich trotzdem das Geld gekriegt. Das soll mal eine Geschichte sein. Jetzt muss ich gucken, wo ich war. Ich war bei den Prinzipien von Gottes Versorgung. Ein nächstes Prinzip ist, dass alle Verheißungen Gottes Ausdruck seines Willens sind. Im 1. Johannes 5, 14 bis 15 steht, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Das heißt, ein ganz springender Punkt ist der Wille Gottes für diese Sache. Und der Wille Gottes ist nicht nur fürs Gebet, sondern für unser ganzes Glaubensleben von entscheidender Bedeutung, dass wir seinen Willen erkennen und in seinem Willen beten. Das heißt, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Wir sollen die Verheißung in dem Augenblick, wo wir in Gottes Willen beten, das empfangen und dann kühn und mutig unserer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass wir empfangen haben. Noch bevor wir überhaupt das bekommen haben. Also wir haben gesagt, Herr, du bist ein gerechter Gott und ich fordere ein, dass du für Gerechtigkeit sorgst. Und da fielen die Räder nicht vom Himmel in dem Moment. Das heißt, wir müssen im Glauben losgehen, weil wir leben ja im Glauben und noch nicht oder nicht im Schauen. Ein weiteres Prinzip: Alle Verheißungen stehen uns durch Jesus Christus zur Verfügung. Und zwar jetzt. Im 2. Korinther 6, 2 steht: Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Gott lebt im ewigen Jetzt. Und wenn wir ihm begegnen, gibt es kein Gestern und kein Morgen. Sein Name ist Ich Bin und nicht Ich War. Ich bin im Hier und Jetzt. Und im 2. Korinther 1, 20 steht: Denn alle Verheißungen Gottes sind in ihm, in Jesus, ja, und in ihm Amen zur Ehre Gottes durch uns. Das heißt, für die Verheißung gibt es nur einen Kanal. Und dieser Kanal ist Jesus hinsichtlich unserer Versorgung und zur Ehre Gottes. Und wir ehren ihn, wenn wir seine Verheißungen erwarten und daran glauben, dass er uns in allem versorgt. Das heißt, wenn wir das in Anspruch nehmen, diese Verheißung, geben wir ihm die Ehre zurück, die unsere Sünde ihm geraubt hat. Jede Verheißung, die in unsere Situation passt und unserer Not, in der wir gerade sind, Abhilfe schafft, ist für uns jetzt, in dem Augenblick. Und ein letztes Prinzip: Alle Verheißungen Gottes sind, was ihre Erfüllung anbelangt, nicht von unseren Lebensumständen abhängig, sondern einzig und allein von seiner Kraft. Beispiel: Volk Israel in der Wüste, 40 Jahre lang, 3 Millionen Menschen, habe ich irgendwo gelesen, waren das circa. Und die sind ohne natürliche Ressourcen von Gott versorgt worden, so dass ihm alle Ehre zukommt. Und manchmal scheint es so, das habe ich auch schon erlebt, dass es in gewisser Weise so ist, dass Gott umso mehr Ehre bekommt, je unmöglicher die Situation ist. Stefan hat mir gerade vorhin von unmöglichen Situationen erzählt. Und es ist auch typisch für Gott, wenn wir seinen Anweisungen Folge leisten und dann dorthin kommen, wo er diese Versorgung für uns bereithält, dass das alles schon vorbereitet ist. Auch da könnte ich wieder Geschichten erzählen, wenn es interessiert, fragt mich hinterher, sonst wird es zu lang für alle. Dass ja wirklich das alles vorbereitet war, Gott fix und fertig schon versorgt hatte. Ein dritter Punkt zu dem Thema Verheißung. Jetzt wird es praktisch. Wie und was können oder sollen wir tun, um uns diese Verheißung zu eigen zu machen? Die Kurzfassung, für die, die wenig Zeit haben: Vom Heiligen Geist die Verheißung zeigen lassen, die Bedingungen studieren und dann im Glauben annehmen, handeln und ausharren. Ihr habt kurz Zeit, ich erkläre es noch etwas genauer. Lasst euch im Gebet vom Heiligen Geist für die Situation, in der ihr gerade eine Not habt oder Bedürfnisse habt, ja, die Verheißung zeigen, die für euch die passende zu dem Zeitpunkt ist. Johannes 16, 13 bis 15: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen und er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist verherrlicht immer in allem Jesus. Vom Heiligen Geist zeigen lassen. Studiert die daran geknüpften Bedingungen und erfüllt diese. An viele Verheißungen sind an eine Bedingung geknüpft. Eine sehr bekannte aus 1. Petrus 5,7. Alle Sorgen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ihr müsst die Sorgen loslassen, hinwerfen und dann auch dort lassen. Ich erlebe aber viele, die holen die Sorgen wieder zurück. Das hat doch manchmal was damit zu tun, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und das dürfen wir mit unserem Willen, mit unserem Verstand, ist es möglich, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und wenn wir unseren Kopf mit den Gedanken Gottes in seinem Wort füllen, dann wird es uns einfacher fallen, diese Sorgen loszulassen. Also, es ist bei Gott schon ein bisschen so, er ist sehr logisch und klar, wenn du dies tust, werde ich das tun. Oftmals hat es mit Hören und Gehorsam zu tun. 5. Mose 28,2. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und das dritte ist, im Glauben handeln und ausharren. Das heißt, die Erfüllung dieser Verheißung in Anspruch nehmen. Wenn wir die Bedingungen erfüllt haben, dann dürfen wir auch sicher sein, dass uns diese Verheißung gegeben wird. Hineingehen, einnehmen im Glauben und im Vertrauen und, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, geduldig ausharren. Wir haben gerade wieder so eine Situation, wo es im Projekt geht, wo seit 1,5 Monaten einfach Funkstille war. Und ich gesagt habe, ich lasse es, ich investiere mich dort nicht mehr. Ich will machen und hier rumsitzen und nichts machen. Und jetzt haben wir diese Woche gemerkt, in 3 Tagen sind in diesem Projekt so krasse, gewaltige Schritte geschehen, die hätten wir nie tun können. Wir hätten Gott nur reingepfuscht, wenn wir was gemacht hätten. Er hat ja Dinge getan, die hätten wir uns gar nicht vorstellen können. Details dauern zu lange jetzt. Hebräer 6,12, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Als 4. von 5 Punkten, damit ihr wisst, wie lange ihr euch noch konzentrieren dürft. Aber, es gibt hier auch ein Aber. Nämlich Gottes Bedingungen für ein Leben in göttlichen Überfluss. 5 Stück. Habe ich gefunden. Als erstes, wir müssen die richtigen Motive und die richtige Haltung haben. Gottes Überfluss soll, wie ich im 1. Bibelvers oben drüber gezeigt hatte, zu jedem guten Werk dienen. Das bedeutet, dass uns diese überreichen Mittel, dieser Überfluss nicht zur Verfügung stehen, damit wir unsere selbstsüchtigen Ziele erreichen. Sie dienen nicht unserer Befriedigung oder dass wir groß rauskommen damit. Sie sollen vielmehr jedem guten Werk dienen. Also überprüf deine Herzenshaltung und da ganz besonders, was Gott ganz besonders wichtig ist, habe ich gemerkt, die Herzenshaltung den Armen gegenüber. Warum möchten wir Überfluss? Warum strecken wir unseren Überfluss aus? Ist es Gier? Ist es Stolz? Geht es um mich selber? Ihr kennt die Geschichte von dem reichen Mann, dessen Scheunen voll waren, der gesagt hat, reiß die ab und baue größere, um noch mehr Überfluss zu haben. Hat am nächsten Tag schon nichts mehr davon erlebt. Wir sollen die Haltung haben und den Ehrgeiz, Gott mit diesem Überfluss zu dienen und sein Reich zu erweitern. Sprüche 19,17, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und er wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Also schau in dein Herz, was sind deine Beweggründe oder Motive, warum du dich nach Fülle und Versorgung ausstreckst. Das nächste ist, wir brauchen Glauben. Hebräer 11,6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er existiert. Und denen, die ihn eifrig suchen, ein Belohner sein wird. Der nächste Punkt, geben. Wenn wir geben können, das ist eine Gnade. und damit Gott und den Menschen dienen und ihn ehren. Und wir sollen erst geben, vorm Empfang, erst aussehen. Und wenn wir warten, bis wir uns das leisten können, geben wir nicht im Glauben. Und wir sollen auch nicht einfach irgendwo ziellos geben, sondern wir sollen, wenn wir geben zur Ehre Gottes, den besten Boden für die Saat auswählen, den richtigen Zeitpunkt und die beste Investition, damit sich sein Reich ausbreiten kann. Und wir sollen alles in unserer Macht Stehende tun, dass diese Investition einen maximalen Erfolg bringt. Und da kann ich euch einen Tipp geben, das Beste ist, ihr investiert in Menschen. Am besten investiert man immer in Menschen. Wir sollen die Eltern ehren, die Diener des Herrn, die Ältesten. Ein Teil unseres Zehntens geben wir für die Weltbeweger, habt ihr vorhin gerade gesehen, weil die tun Dinge, die wir gerade nicht tun können hier und an einem Ort, wo wir sie nicht tun können. Aber indem wir dort geben, ja, unterstützen wir die und das Geld kommt direkt an der richtigen Stelle an. Das nächste ist, wir sollen das Richtige denken, sagen und tun. Johannes 1,8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen Wohlergehen und Erfolg haben. Gottes Wort, denken, reden und tun. Und ich darf es wirklich immer wieder erleben, dass man richtig Freude und Lust an diesem Wort bekommt, wie Nahrung, in Gottes Wort zu lesen und darüber nachzusinnen. So ein Hunger danach. Und ja, womit sich unsere Gedanken beschäftigen, davon ist unser Kopf voll und das entscheidet, welche Erfahrungen wir im Leben machen. Irgendwo in der Bibel steht, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Der letzte Punkt in dem Teil hier, wir müssen Gott zugestehen, dass er seine eigene Vorgehensweise und seine eigene Zeit wählt. Das heißt, nicht immer das, was wir denken, dass das Richtige für uns wäre, muss auch das Richtige sein in der Situation. Ja, ich glaube, Paulus hatte auf seiner Reise einige Unannehmlichkeiten. Ich glaube, Schiffbruch und Steinigung und all so eine Geschichten. Aber es hat dem höheren Ziel gedient, dass er dort ankam, wo er hinkommen sollte, um dort die frohe Botschaft hinzubringen. Das heißt, wenn wir den Samen einmal ausgesät haben, darauf vertrauen, dass Gott die Ernte wachsen lässt. Also nicht die Kartoffeln wieder ausgraben und gucken, sind schon gewachsen, keimen die schon. Nur das sollen wir Gott überlassen. Matthäus 6,33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Mein letzter Punkt zu dem Thema Gottes Versorgung, Fülle und Überfluss. Fünfter Punkt, wozu überversorgt uns Gott? Das heißt, wie und wo sollen wir richtig investieren? Ich hatte schon gesagt, am besten ist, wenn wir in Menschen investieren. 2. Korinther 9,8 nochmal, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott gefällt das, wenn wir seine Versorgung genießen. Und das macht ihn glücklich, aber es ist nicht der eigentliche Zweck. Er schenkt uns diese Fülle, damit wir überreich sind zu jedem guten Werk und dass Jesus dadurch verherrlicht wird. Und ein vorrangiges gutes Werk ist, ihm, dem Herrn, eine Wohnung zu bereiten. Gott möchte bei uns Menschen wohnen, in unseren Herzen, den Himmel auf die Erde holen. Und was Gott für seine Wohnung haben möchte, sollte nicht billig oder minderwertig sein. Also wenn ihr zu eurem Brunch in Menschen investiert und die hierher einladet, dann bietet denen wirklich das Beste. Wir waren zum Fest der Hoffnung und haben dort Kaffee aus Geschenk Kaffeestand. Von 10 Uhr bis 18 Uhr hat die Schlange nicht aufgehört. Ich weiß nicht, es waren 1000 Kaffee. Nichts gegen Filterkaffee, aber wenn ich die Möglichkeit habe, eine gute Siebträgermaschine zu haben und wir hatten 3 davon, dann verschenke ich dort den besten Kaffee. Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso. Und der Hassan, den ich ja mitgebracht habe, der war mit dabei. Der riecht jetzt noch nach Kaffee. Genau, also das Beste. Ich habe irgendwo gelesen, dass das, was David für den Tempelbau gegeben hat, in etwa 8 Milliarden Euro waren. Also damit muss Gott den David auch erstmal versorgt haben. Der hatte das rumliegen zu dem Zeitpunkt und konnte das für den Bau des Tempels geben. Und der Tempel in der heutigen Zeit, woraus besteht er? Der besteht aus Menschen. Gott lebt in unseren Herzen und der Tempel der heutigen Zeit sind Menschen. Darum sollen wir in Menschen investieren. Jetzt zu meinen letzten Punkten. Als erstes in die Armen und Bedürftigen. Hiob hat gesagt, wenn ich nicht getan habe, was ich ihnen gegenüber hätte tun sollen, dann bin ich ein Sünder und habe die grundlegenden Verpflichtungen nicht wahrgenommen. Wir waren gestern in Erndfriedersdorf bei der Herzstückgemeinde. Da hat die The Message, eine Jugendmissionsgesellschaft aus Manchester, 8-jähriges Jubiläum hier in Deutschland gefeiert. Und der Gründer von The Message, der Andrew aus Manchester, war da. Und der hat erzählt, da hat er ein Foto mitgehabt, sein Urgroßvater gehörte zur Heilsarmee. Und die sind in die Welt gegangen, um den Armen und Bedürftigen zu helfen. Und daraufhin haben die riesige Erweckung erlebt. Falls ihr euch erinnert, als ich im Frühjahr hier war, worüber habe ich geredet? Einfaches Evangelium. Sprich, einfaches Evangelium und einfach evangelisieren. Zeugnis zu geben und unseren Glauben weiterzugeben, also Seelen zu gewinnen, ist wichtig. Aber die Leute werden das merken, ob wir denen nur helfen, um sie in unsere Gemeinde zu locken oder ob sie uns wirklich am Herzen liegen und wir mit dem Überfluss, den Gott uns gegeben hat, ihrer Versorgung helfen wollen. Ein weiterer Punkt ist Schuld zurückzahlen. Das Wort Gottes verdanken wir den Juden. Jesus verdanken wir den Juden. Und ich denke, wir sind aufgefordert, den Juden Barmherzigkeit zu erweisen. Und was wir den Juden aus reinem Herzen tun, haben wir Jesus selbst getan. Ich selber habe hier nicht so oft mit Juden zu tun, aber ich weiß zum Beispiel, gibt es die Handwerkerreisen von den Israel-Freunden. Dort kann man mit nach Israel reisen und die helfen dort, ja, Holocaust-Überlebenden. Es gibt immer noch welche. Und geben so einen Teil, ja, der Schuld zurück. Und als dritten Punkt, ja, schon was ich gesagt habe, das Evangelium verkünden. Also Markus 16, 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Manchmal hat man die Möglichkeit, das selber persönlich zu tun. Wir organisieren immer mal Straßenmissionen der Innenstadt, wo wir zu Veranstaltungen einladen, zum Beispiel zum Fest der Hoffnung. Jetzt organisieren wir wieder Heilsarmee, wieder Bahnhof Bethlehem, das heißt Heiligabend, Weihnachtsgottesdienst in der Halle des Hauptbahnhofes mit komplettem Programm, wahrscheinlich auch wieder ein Krippenspiel. Und zum Schluss gibt es dort, ja, Essen, besonders für die wenig oder nichts haben. Wenn man solche Möglichkeiten nicht hat, wir haben Freunde, die Familie Bartel, die hat mal die Heilsarmee in Chemnitz geleitet, jetzt leiten sie das Missionswerk weg. WEC sitzen in der Nähe von Frankfurt in Eppstein und auch dort fließt ein Teil unseres Zehnten hin, um ihre Arbeit möglich zu machen. Die sind für die Zurüstung und Aussendung von Hunderten von Missionaren in der ganzen Welt mit zuständig. Ja, beim Thema Evangelium will ich noch kurz erwähnen, es ist unsere Sache, das zu vermitteln und zu kommunizieren, aber es ist nicht unsere Sache, was die Leute damit machen. Wir sollen es gerne weitergeben, wir sollen Zeugnis geben und erzählen von dem, was wir mit Jesus erleben. Aber alles andere ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Also wir müssen die Leute nicht in den Glauben hinein argumentieren. Was müssen wir vor alledem tun? Was müssen wir zuerst tun? Bevor wir anderen etwas geben, sollen wir uns selbst Gott hingeben, unser Leben Jesus geben, unseren Leib ihm übergeben, dass er dafür zuständig ist. 2. Korinther 8, 5, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Nur wenn wir dem Herrn gehören, sind wir auch Erbe seiner Verheißungen. Ich habe viel vom Geben gesprochen. Geben, denke ich, rückt uns in den Brennpunkt der Liebe Gottes. Geben stellt die Echtheit unserer Liebe unter Beweis. Irgendwo steht das Thema Glaube und gute Werke. Und ein Glaube zeigt sich in guten Werken. Ein Glaube ohne gute Werke ist in sich hohl. Geben rückt und versorgt uns, geben festigt unsere Gerechtigkeit, geben ist unsere Absicherung für schlechte Zeiten und wir geben aus Gottes Gnade, aber wir sollen es im Glauben tun. Das waren meine Gedanken zu dem Thema, wie können wir Gottes Verheißung, seine göttliche Versorgung in Anspruch nehmen. Und ich würde euch zum Schluss aus dem Psalm 112 noch ein paar Verse dazu vorlesen. Vers 3, Psalm 112. Reichtum und Fülle werden in ihrem Haus sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. Wohl dem, der barmherzig ist und gern leid und seine Sachen nach dem Recht ausrichtet. Denn er wird ewig nicht wanken, der Gerechte wird niemals vergessen. Vers 9, er streute aus und gab den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewig, sein Horn wird mit Ehren erhöht. Vielen Dank fürs Zuhören.